Mit diesem Sonntag geht die Allianz-Gebetswoche in Deutschland und in vielen anderen Ländern zu Ende. Ich habe vorgestern in Westerstede gepredigt anlässlich der Allianz-Gebetswoche und ich möchte diese Predigt heute auch noch einmal hier aufnehmen. Der Predigttext ist ein ganz kurzer Text. Er besteht nur aus 8 Worten, 2 Zeilen. Und er steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, in den Versen 19 und 20. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Das war schon der ganze Text. Viele von euch haben am Jahresanfang schon eine Predigt über die Jahreslosung gehört. Prüft alles, das Gute behaltet. Die steht gleich im nächsten Vers in diesem Brief. Und vielleicht merkt ihr das beim Hören. Der Rhythmus ist in der Luther-Übersetzung genau der gleiche wie bei den beiden Versen vorher. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Und man kann daran gut spüren, schon an diesem Rhythmus, dass das zusammengehört, dass das ein Gedankengang ist. Der ist noch länger in diesem Brief, aber dieser Abschnitt in sich ist schon ein Gedankengang. Das bringt Paulus klar auf den Punkt und Luther übersetzt das sehr gut, genauso klar. Das ist etwas, das uns sozusagen in Fleisch und Blut übergehen soll, so wie ein Rhythmus lange in Gedanken noch weiterspielt. Ich will euch jetzt keine weitere Predigt über die Jahreslosung halten, das habe ich ja schon getan. Der Akzent mit diesen beiden Versen ist ein anderer, aber die Jahreslosung schwingt da schon immer noch mit. Was erwartet ihr wohl, wenn ich über den Heiligen Geist predige? Oder was erhofft ihr euch davon? Ich will das deutlich am Anfang sagen, den Geist nicht zu dämpfen, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Und trotzdem kann es sein, dass ich bei der einen oder dem anderen ein bisschen die Erwartung an diese Predigt dämpfen muss. Ihr kennt mich ja mittlerweile und ihr wisst, vor euch steht ein Prediger, der sich ausdrücklich nicht zur charismatisch geprägten Richtung des christlichen Glaubens zählt. Die charismatischen Phänomene, wie zum Beispiel die Zungenrede oder ekstatische Ausdrucksweisen in Lobpreis und Gebet oder Visionen oder Heilungswunder, all diesen Phänomenen stehe ich zurückhaltend gegenüber. Nicht ablehnend, aber doch zurückhaltend. Wenn ich aufs Ganze der Evangelischen Allianz in Deutschland schaue, habe ich den Eindruck, mittlerweile gehöre ich damit fast zu einer Minderheit. Aber Minderheitsrechte müssen geschützt werden und ich bestehe fröhlich auf diesen Minderheitsrechten und finde, solche wie mich muss es auch geben. Und ich muss mich doch fragen, meint Paulus etwa mich? Bin ich ein Dämpfer? Ist nicht gerade meine Zurückhaltung, was diese Phänomene des Heiligen Geistes gegenüber betrifft, ist das nicht so etwas wie den Geist dämpfen? Für die Gemeinde in Thessaloniki war das Wirken des Heiligen Geistes überlebenswichtig. Das habe ich schon in der Predigt über die Jahreslosung gesagt. Das war ja eine der ganz frühen Gemeinden im griechischsprachigen Raum. Paulus selbst hat sie gegründet. Und damit war das eine Gemeinde, die außer der Predigt des Paulus und nun dieses ersten Thessalonicher Briefes überhaupt nichts hatte, wo sie nachlesen konnte, was denn ihren christlichen Glauben ausmacht. Es gab kein Testament, dann kein neues Testament. Das ist gerade erst im Entstehen, eben mit diesem Brief. Und es gibt vor allem keine 2000-jährige Kirchen- und Dogmengeschichte, in der dann schon viele Fragen geklärt und ein für alle Male geregelt sind. Kein Wunder, dass der Apostel Paulus sich Sorgen macht um diese Gemeinde, die er ja zurücklassen musste auf seiner Weiterreise. Er hat ihnen darum seinen Mitarbeiter Timotheus geschickt, damit der nachschaut, wie geht's denn der Gemeinde jetzt, wo Paulus nicht mehr da ist. Glauben die noch? Entwickeln die sich im Glauben? Wachsen die? Als Timotheus zurückgekommen ist, war Paulus ganz beglückt, weil der ihm berichten konnte, ja, Gottes Heiliger Geist hat in dieser Gemeinde weitergewirkt. Er hat sie nicht nur im Glauben erhalten, sie sind im Glauben auch gewachsen. Sie haben auch Fragen und die stellen sie Paulus durch den Timotheus. Aber es sind immerhin wichtige Glaubensfragen, die sie haben. Und sie brauchen auch Ermahnung oder Korrektur, aber die brauchen sie eben darum, weil sie lebendig sind, weil sie sich bewegen. Darum brauchen sie auch Korrektur oder neue Richtungsanweisung. Das ist der Hintergrund, vor dem Paulus der Gemeinde sagt, den Geist dämpft nicht. Denn in Gottes Geist, im Heiligen Geist, ist Gott selber bei euch gegenwärtig. Den Geist dämpft nicht, denn im Heiligen Geist ist Jesus mitten unter euch. Jesus, an den ihr glaubt, der ist bei euch durch seinen Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist strömt euch die Kraft der Auferstehung von Jesus zu. Sie ist in euch wirksam. Und verachtet ganz besonders auch nicht diese besondere Gabe des Heiligen Geistes, die prophetische Rede. Was ist prophetische Rede? Wir denken dabei oft an Zukunftsansagen, aber wenn ihr euch die Propheten im Alten Testament mal genauer anschaut, merkt ihr, das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was sie zu sagen hatten. Meistens ging es darum, den Menschen zu sagen, im Volk Israel, so ist eure Situation, so verhaltet ihr euch. Und darum sagt euch Gott jetzt Folgendes und sagt euch, wie es anders sein muss oder wie es weitergehen soll, was ihr tun sollt. Das erwartet Paulus auch in der Gemeinde. Er sagt der Gemeinde, diese prophetische Rede, die verachtet nicht. Gott selber spricht euch dadurch an. Er sagt euch, was bei euch dran ist. Er sagt euch, wo ihr wachsen sollt. Er sagt euch auch, wo ihr euch ändern sollt. Er gibt euch Trost auf diese Weise und zeigt euch, wie ihr die Welt, in der ihr lebt, beurteilen könnt. Ich staune darüber, was für ein großes Zutrauen Paulus zur prophetischen Rede hat. Er schreibt der Gemeinde ja nicht, haltet euch nur an das, was ihr von mir gehört habt und nehmt nichts anderes an. Er traut Gottes Geist zu, dass er auch durch andere Leute, durch andere Menschen in der Gemeinde redet. Und er sagt, das darf nicht gedämpft werden. Dabei weiß Paulus ja wie sonst kaum ein anderer, dass es immer auch falsche Propheten in der Gemeinde gibt. In fast jeder Gemeinde musste Paulus sich damit auseinandersetzen, dass falsche Propheten die Gemeinde auf Irrwege gebracht haben. Längst nicht jedes Wort, das in der Gemeinde laut und schon gar nicht längst nicht jedes Wort, das in der Gemeinde ekstatisch ausgesprochen wird, ist deshalb schon prophetisches Wort. Es gibt auch viel menschlich, allzu menschliche Wörter. Und Ekstase bedeutet gar nichts. Ekstase ist zunächst einmal nichts anderes als menschlich. In Ekstase kann man zu Pfingsten auch in Tange geraten, habe ich mir sagen lassen. Dafür braucht man nicht den Heiligen Geist. Aber Paulus verlässt sich auch auf diese andere Geistesgabe, die Gabe der Prüfung dessen, was gesagt wird. Naiv ist er nicht. Er sagt, die Gemeinde prüft alles und behaltet das Gute, unsere Jahreslosung. Aber alles zu prüfen, das bedeutet eben nicht, erstmal gar nichts zulassen und dann gucken, ob das ein oder andere vielleicht durchgelassen werden kann. So wird in der Gemeinde kein Leben entstehen, wenn man gar nichts zulässt. Prüfen kann man ja nur das, was man auch zutage treten lässt. Den Geist erfahren kann man nur, wenn man ihn nicht dämpft. Jetzt haben wir schon 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Was heißt denn das heute, den Geist nicht dämpfen? Paulus gebraucht hier ein griechisches Wort, das eigentlich löschen heißt. Und so wird es in der Bibel auch ein paar Mal gebraucht, also Feuer löschen. Und erst im übertragenen Sinn bedeutet es dann auch dämpfen. Und ich frage mich, ob das nicht gerade unser modernes Problem ist, dass vor lauter Prüferei das Feuer des Heiligen Geistes fast zum Erlöschen gekommen ist in vielen Kirchen und Gemeinden. dass Christen sich nur noch auf hundertprozentig durchgeprüfte und bewährte Bahnen verlassen und auf denen bewegen. Aber dass sie dabei das Wagnis des Glaubens überhaupt nicht mehr eingehen, dass es fast zum Stillstand gekommen ist. Ich muss allerdings auch sagen, ich finde den Gedanken sehr gewagt, dass man den Geist überhaupt dämpfen könnte. Im Johannesevangelium wird der Heilige Geist mit dem Wind verglichen. Und im Johannesevangelium heißt es, der Wind weht, wo er will. Wer von uns ist in der Lage, das Wehen des Windes zu verhindern? Manchmal kann man hören, wir müssen viel mehr über den Heiligen Geist reden, damit er wieder unter uns wirkt. Aber dann könnten wir ja auch viel mehr über den Wind reden, damit er mehr weht. Ich glaube, unser Reden bewirkt da wenig. Und ich bin überzeugt, dass wir um den Heiligen Geist keinen Wind machen müssen, damit er wirkt. Wir können ihn gar nicht dämpfen oder löschen. Das, was wir können und das wir oft auch genug, das wir auch allzu oft tun, ist, wir stellen uns in den Windschatten des Heiligen Geistes. Das heißt, wir schotten uns ab, wir ziehen uns zurück, wir machen Fenster und Türen zu, wenn ein frischer Wind zu kommen droht. Wie machen wir das? Vielleicht so. Wir schließen die Ohren und hören weg, wenn da etwas gesagt wird, was uns nicht in den Kram passt. Wir hören nur auf das, was unsere längst gefasste Meinung bestätigt. Und das Reden des Heiligen Geistes dringt dann nur noch ganz gedämpft an unser Ohr. Der Heilige Geist redet, der Wind weht, aber wir stehen im Windschatten. Es kommt bei uns nicht mehr an. Oder wir können den Geist dämpfen, in seinem Ankommen bei uns, indem wir den Glauben intellektualisieren. Vorsichtig, ich habe überhaupt gar nichts dagegen, mit Verstand an den Glauben heranzugehen. Und ich bin überzeugt davon, wer den Verstand beim Glauben ausschaltet, der schaltet auch ein großes Wirkungsfeld des Heiligen Geistes aus. Was ich meine, ist dies: Wir flüchten uns auf die Sachebene, wenn der Heilige Geist unser Herz berühren will. Aber wir sind in Wirklichkeit überhaupt nicht sachdienlich, wenn wir unser Herz nicht berühren lassen. Und es dient der Sache des Reiches Gottes nicht, wenn wir damit herzlos umgehen. Das Reich Gottes will den Menschen dienen und die Menschen brauchen unser Herz. Ich will euch einen ganz bekannten Text zitieren. Er ist eigentlich Englisch, aber ich sage ihn auf Deutsch. Am Abend, in Klammern, des 24. Mai 1738 ging ich ziemlich unwillig in eine Versammlung in der Aldersgate Street, wo jemand aus Luthers Vorrede auf den Römerbrief vorlas. Um etwa ein Viertel vor neun wurde mein Herz seltsam erwärmt, als er nämlich von der Wirkung des Glaubens sprach, wenn Gott unser Herz berührt. Da wurde mein Herz seltsam erwärmt und ich spürte, dass ich auf Christus vertraue, auf Christus allein und dass er meine Sünden, ja selbst meine Sünden weggenommen hat und mich errettet hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und mir ist eine Gewissheit gegeben worden, dass Christus mich rettet. Ihr kennt den Text wahrscheinlich alle von John Wesley. Sein, wenn man so will, Bekehrungserlebnis. Ich nenne das anders. Ich glaube, Bekehrung hatte der nicht nötig zu diesem Zeitpunkt. Da ist ihm der Glaube vom Verstand ins Herz runtergerutscht. Und das macht uns Methodisten doch aus, dass wir auch unser Herz berühren lassen, damit wir andere berühren können. Damit der Glaube berührt. Ich hab's nicht so gerne mit der Berührung des Herzens. Ich weiß nicht, wo das angefangen hat. Ich glaube, das hat 1970 angefangen, auf einer Evangelisation mit Billy Graham. Ich glaube, da ist Missbrauch getrieben worden mit meinem ganz jungen Herzen damals. Die Musik, die Art zu reden. Kennt ihr das aus anderen Evangelisationen vielleicht auch, dass es so eine Herzmassage gegeben hat? Ich glaube, ich habe ein paar Quetschungen dabei abgekriegt und bin darum empfindlich geworden. Und trotzdem, das Herz gehört zum Glauben dazu. Einen anderen Text, auch im Englischen, will ich euch noch nennen. Den habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, weil er mir so wichtig ist. Stammt von einem afrikanischen, von einem schwarzen Bischof unserer Kirche mit Namen White. Der hat in einer Predigt erzählt, dass er in New York, in Harlem aufgewachsen ist, da, wo die Gangs das Sagen haben. Und er hat gesagt, um da durchkommen zu können, musste man eine Fähigkeit beherrschen, nämlich to keep your cool. Du musstest cool bleiben. Niemand durfte dir in die Karten schauen. Immer cool bleiben. Und dann hat er, als er Christ geworden ist und später Pastor und dann auch Bischof, gemerkt, diese Fähigkeit, die beherrschen wir Methodisten aber auch ganz gut, cool bleiben. An anthem touches your heart, stay cool. Ein Lied greift dir ans Herz, bleib cool. The prophetic word comes, stay cool. Das prophetische Wort spricht dich an, bleib cool. The homeless sit at our church steps and beg. Die Obdachlosen sitzen vor unserer Kirchentür und betteln. Bleib bloß cool. And we have discovered that we became the coolest church in town. Wir haben gemerkt, wir sind die coolste Kirche am Ort geworden. Wollen wir coolste Kirche sein, wo kein Herz mehr zu spüren ist, wo der Glaube mit dem Herzen nichts mehr zu tun hat und unser Herz nicht mehr bewegt wird? Den Geist dämpft nicht. Wir müssen vielleicht auch unsere charismatischen Geschwister fragen, denkt ihr auch daran, dass die Bibel über den Geist Gottes viel mehr zu sagen hat, als dass sie nur von den Charismata, von den Gnadengaben wie Zungenrede und Visionen und Heilung und Ähnliches spricht? Der Heilige Geist ist nicht erst eine Entdeckung des Neuen Testaments. Überseht nicht die Vielfalt seiner Wirkungen im Alten Testament. Das fängt schon bei der Schöpfung an. Am Anfang war die Erde wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. In seinem Heiligen Geist hat Gott die Welt erschaffen und darum ist auch der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung eine Wirkung und ein Auftrag des Heiligen Geistes an uns. Auch das können wir nicht, dürfen wir nicht dämpfen. Oder wir müssen denken an das, was das Johannesevangelium über den Heiligen Geist sagt. Wie sehr es betont, der Heilige Geist ist ein Tröster, einer, der uns zur Hilfe kommt. Und er ist ein Tröster, indem er uns in allem an Jesus Christus erinnert. Nicht sich selbst, sondern Jesus stellt der Heilige Geist in den Mittelpunkt. Wer nur die charismatischen Erscheinungen betont, der dämpft all das andere. Aber umgekehrt gäbe es wahrscheinlich in vielen Ländern und Kontinenten kaum Christen, wenn es nicht auch diese charismatischen Ausdrucksformen gäbe, diese lebhaften bis ekstatischen Ausdrucksformen, die auf viele nüchterne Europäer wie mich eher überkandidelt wirken. Ich glaube, in Afrika, in Südamerika gibt es viele Christen, die sagen, genau das brauchen wir, darin können wir unseren Glauben leben und zum Ausdruck bringen. Den Geist dämpfen, den Geist löschen können wir gar nicht. Aber wir können uns einschließen und wir können uns verbarrikadieren. Wir können die Türen und Fenster zumachen, damit ja kein frischer Wind uns aufschrecken kann. Und wir können damit auch die Leute draußen halten, die zum Beispiel aus anderen Ländern und Kontinenten nach Deutschland kommen, aus Ländern, in denen es nicht so dröge zugeht wie bei uns. Der Heilige Geist wird aber seine Ritzen in den Fenstern und Türen finden, damit er auch dann noch reinkommt, wenn wir schon zugemacht haben. Jesus nimmt eine alttestamentliche Verheißung auf und bezieht sie auf sich selber und darin wird das Wort dämpfen oder löschen noch einmal in ein ganz neues Licht gestellt. Jesus nimmt aus Jesaja 42 das Wort auf, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht löschen. Und ich finde, darin ist viel Hoffnung für jeden von uns. Jesus selbst dämpft den Geist nicht. Wir dürfen in ihm leben. Amen.